Heute zu Gast im Podcast ist der Boris, Co-Founder von Riddle.com.
Der hat dann unser Tool ausprobiert und fand es gut und hat uns seinem Football-Kollegen, den Chicago Bears, empfohlen. Der hatte ein Problem und hat uns zu unserer Ortszeit abends um 10 an einem Freitagabend angeschrieben im Support. Mein Mitgründer Mike war in der Zeit in London irgendwo in einem Pub und hat das auf seinem Handy gesehen und hat geantwortet, hat aber dazu geschrieben, tut mir leid, wenn ich ein bisschen langsam antworte, es ist bei uns 10 Uhr Freitagabend, ich sitze in einem Pub, habe mein drittes Bier, aber ich helfe dir gerne.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Und heute habe ich euch den Boris von Riddle.com mitgebracht. Und der Boris ist ein alter Veteran, hat mega viel Erfahrung, hat schon in der Dotcom-Blase schon einiges mitgemacht, viele Unternehmen aufgebaut, große Teams aufgebaut, sowohl national, international, mega viel bewegt. Und heute stellt er sein Unternehmen Riddle vor. Und Riddle ist eine SaaS-Plattform, die dir dabei hilft, praktisch durch interaktive Lösungen deine Nutzer dazu zu bringen, sich länger mit deinem Unternehmen und deinen Inhalten auseinanderzusetzen. Und damit schafft Riddle es, praktisch dein Google-Ranking zu verbessern. Oder wenn du zum Beispiel daran verdienst, dass Leute länger auf deiner Seite sind und dann auf Ads klicken, dann hilft dir Riddle dabei, mehr Geld zu verdienen, indem es einfach die Leute länger auf der Seite lässt. Oder hält, besser gesagt. Und Boris erklärt uns praktisch, wie man mit Riddle.com Quizze strategisch einsetzen kann, als strategisches Tool praktisch, um die Conversion in der Akquise erheblich zu steigern. Und er erklärt uns, dass bis zu 35% der Personen, die ein Quiz ausfüllen, tatsächlich auch konvertieren. Und das ist echt Wahnsinn. Er hat riesige Kunden. Also Riddle.com hat die gesamte NFL und viele weitere namhafte Unternehmen als Kunden gewinnen können. Ich denke, das spricht für sich. Und wir sprechen deshalb auch intensiv über das Thema der Verhaltenspsychologie und was da wirklich dahinter steht, hinter einem Quiz und warum das tatsächlich so gut konvertiert und worauf man tatsächlich achten muss, wenn man ein Quiz für sich selbst nutzen möchte. Wie gewohnt durchlaufen wir die gesamte Journey und fangen dabei beim MVP an. Und erstaunlicherweise ist Riddle fast gescheitert. Deshalb besprechen wir auch, wie es fast dazu kam, was für ein Commitment letztlich von Boris dann aufgebracht wurde, damit es eben nicht so kam. Und weshalb es auch so wichtig ist, Hypothesen sehr, sehr früh am Markt zu testen und nicht einfach ein Produkt zu entwickeln, was vielleicht nicht vom Markt benötigt wird. Und wir diskutieren vor allem die Relevanz von gutem Support und wie dieser Support zu diesem eigentlichen Erfolg geführt hat, unter anderem auch, wie es dann dazu geführt hat, dass er heute zum Beispiel die NFL als Kunden gewinnen konnte und auch die Relevanz von Referrals in diesem Kontext. Und wir besprechen auch darüber hinaus zwei Strategien, die ich ihm vorgeschlagen habe, die er ganz cool fand hinsichtlich Retention und Upsells. Und insgesamt gehen wir tatsächlich auch mal sehr, sehr tief in das Thema Referrals und wie das wirklich der Hauptwachstumstreiber oder einer der Hauptwachstumstreiber für Riddle heute ist. Und deshalb freue ich mich riesig auf die Episode. Es ist echt mega viel Mehrwert. Wie ihr merkt am Intro, das ist heute ein bisschen länger, weil wir echt über mega viele Sachen gesprochen haben. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß und ab in die Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen, Boris. Freut mich riesig, dass du heute hier bist. Du hast einen mega spannenden Lebenslauf. Deswegen würde ich dich einfach mal bitten, dich vielleicht einfach kurz vorzustellen. Mal zu sagen, wer du bist.
Hi, guten Morgen, Furt. Boris Pfeiffer, ich bin aktuell der Gründer und Vorstandsvorsitzende der Riddle AG. Wir betreiben unter Riddle.com ein SaaS-Unternehmen, auf dem wir anderen Firmen erlauben, Quizzes, Umfragen, Polls, Persönlichkeitstests und andere interaktive Formate zu bauen, die auf den eigenen Webseiten einzusetzen. Findet weltweit Einsatz von großen Sportsligen, der ganzen BBC, so ziemlich allen großen Verlagen, die man sich vorstellen kann, bis hin zu Bloggern, Coaches und so weiter. Das werde ich aktuell machen. Angefangen habe ich aber schon viel, viel früher mit ganz vielen anderen Sachen.
Das ist eine Untertreibung, würde ich mal sagen. Also da hast du einiges schon gemacht, ne?
Ja, bin schon ein bisschen länger dabei. Im ersten Job war ich tatsächlich so was ganz Langweiliges. Ich war Banker, habe in Frankfurt auf einer Bank gearbeitet. So ganz klassisch am Schalter, aber auch ein bisschen am Parkett an der Frankfurter Börse, als da tatsächlich noch gehandelt wurde. Also ich bin auch schon ein bisschen älter. Das war, als Computerhandel noch nicht so populär war. Immer noch mit richtigen Aktien gehandelt hat, sozusagen. Und irgendwann kamen dann so die ersten Webseiten auf. Das habe ich alles noch miterlebt. Und habe da, meine Bank wollte eine Internetseite und irgendwie mitbekommen, da wollen noch mehr Leute sowas Komisches für Internet. Und habe da eine Firma gegründet. Und wir haben Webseiten gebaut. Die Firma ist recht groß geworden. Ich bin dann irgendwann, habe ich die verkauft und bin gewechselt zu einem Anbieter, der hieß NetObjects Fusion. Und wir waren der Erste, der so ein grafisches Tool gebaut hat, mit dem man Webseiten sich zusammenklicken konnte, ohne die zu programmieren. Kennen vielleicht noch einige damals, wenn man bei Strato oder 1&1 oder T-Online sich eine Webseite geholt hat, war immer ein Paket dabei mit NetObjects Fusion, dem Website-Builder. Da habe ich den kompletten Dotcom-Boom mitgenommen. Wir haben das Unternehmen an die Börse gebracht und wir haben es auch wieder von der Börse runtergenommen und sind auch pleite gegangen, wie sich das damals gehört hat. Bin dann gewechselt in die Spielebranche und habe für ein Münchner Unternehmen weltweit Standorte aufgebaut. Wir haben Produktionsmanagement-Software für Spielefirmen gemacht, also Software, mit der man den ganzen Prozess des Spielebauens managen konnte. Habe da Filialen in Tokio, LA, London, Paris aufgemacht, eigentlich immer in der ganzen Welt unterwegs. Und auch das haben wir irgendwann wieder verkauft, bin aber dann wieder in ein Startup, das sowas Ähnliches gemacht hat, wie das, was ich heute mache. Wir haben Quizzes gebaut, eigene Quizzes, und sind damit zur 28. größten Webseite der Welt geworden. Die Firma hieß Tickle. Hatten das damals gestartet mit dem hehren Ansatz, wir machen ganz tolle wissenschaftliche Quizzes und Tests. Die hat aber kein Mensch interessiert. Und kurz bevor wir pleite gingen, hat jemand einen Test gebaut im Unternehmen, der hieß, welcher Hund bist du? Und damit sind wir super viral und groß geworden. Und auf dem Ansatz hin habe ich dann viele, viele Jahre später halt jetzt das Unternehmen Riddle gegründet. Aber nicht, um eigene Tests zu bauen, sondern um das Ganze anderen Firmen zu ermöglichen. Inzwischen drin war auch noch sehr viel, aber wir müssen nicht alles aufrollen.
Ja, mega, mega spannend. Ja, heute sprechen wir über Riddle und wie die ganze Geschichte dann tatsächlich angefangen hat. Vielleicht graben wir da nochmal ein bisschen tiefer und beleuchten nochmal das Problem, das ihr tatsächlich löst mit Riddle. Also du hast jetzt anfänglich kurz mal angesprochen, wie es dazu kam, dass du dann Riddle dann gegründet hast. Aber was für ein Problem, was für ein Pain hast du da tatsächlich identifizieren können?
Sind so 2-3 Pain Points. Kommt immer so ein bisschen auf den Kunden an. Viele Publisher, sag ich mal, haben das Problem, dass sie die Leute auf den Seiten halten müssen für eine möglichst lange Zeit. Verschiedene Effekte. Der eine Effekt ist, je länger jemand auf meiner Seite ist, umso höher ranke ich in Google. Das ist ein ganz wichtiger Ranking-Faktor. Wenn jemand von der Suchmaschine auf meine Seite kommt und nach ein paar Sekunden wieder geht, merkt es Google und wird die Seite irgendwann abstufen und sagen, die ist irrelevant. Die Leute klicken zwar, aber keiner bleibt. Ein Quiz auf einer Seite oder auch ein Poll oder eine Serie von Umfragen erhöhen diese Time on Site um einen sehr hohen Faktor. Wir sind dann direkt bei mehreren Minuten statt wenigen Sekunden, weil Leute gerne Quizzes machen und Leute beantworten auch gerne Umfragen. Und Quizzes ist nämlich sowas, oder Persönlichkeitstests, ich nenne das jetzt alles beides mal Quizzes, sind Sachen, die mache ich für mich selbst. Wenn ich also auf eine Seite komme und da steht, welche Farbe passt zu deinem Typ, dann mache ich diesen Test, weil der mich interessiert. Weil mich interessiert, welche Farbe passt zu meinem Typ. Das ist nicht irgendwas, was ich für den Seitenbetreiber mache. Wenn da steht, gib uns bitte Feedback zu unseren Produkten, dann ist es eine Dienstleistung, die erbringe ich für den, der die Seite macht. Da muss ich den schon sehr mögen, um Feedback zu geben. Aber die Frage, welche Farbe passt zu meinem Typ, mache ich nur für mich. Also ist das eine Problem, das wir lösen. Leute bleiben viel länger auf der Seite, wichtiger Ranking-Faktor. Oder auch ein Faktor für Advertiser. Je länger jemand auf meiner Seite ist, umso mehr Werbung kann ich ausspielen und umso länger wird die Werbung auch gesehen. So, damit verdiene ich Geld. Das zweite Problem, was Quizzes lösen, ist auch heute noch, sind E-Mail-Newsletter ein ganz wichtiger Vertriebspunkt. E-Mail-Newsletter funktionieren. Aber es ist sehr schwer, Leute dazu zu kriegen, sich in sowas einzutragen. Das Übliche, was wir heute sehen, ist, jemand liest einen Blogartikel und nach einer gewissen Scrolltiefe kommt dann ein Pop-up und sagt, anscheinend interessiert dich unsere Seite, trag dich für unser Newsletter ein. Jetzt erwische ich den Leser in dem Moment, aber in einem Moment, wo er sich nicht in den Newsletter eintragen will, sondern er ist intensiv am Lesen. Er hat jetzt 25% gelesen oder 30%. Der will sich jetzt nicht eintragen, der will erstmal fertig lesen. Wenn er aber fertig gelesen hat, ist auch kein Zeitpunkt mehr für so ein Pop-up. Weil dann ist er fertig und will woanders hin. Außer der Artikel war so genial, dass er sagt, ich muss mich jetzt da eintragen, damit ich den nächsten nicht verpasse. Da sind die Ausfüllraten unter 1% von sowas. Das Ganze jetzt umgesetzt wieder, wenn ich so ein E-Mail-Registrierformular in ein Quiz einbaue, habe ich tatsächlich Ausfüllraten von 35% und mehr. Das ist jetzt nicht irgendwas, was wir uns aus den Fingern saugen. Das sind tatsächlich Zahlen, die auch unsere Kunden uns nennen. Diese 35% zum Beispiel kommen von den Chicago Bulls, dem Basketballteam. Die sagen, wenn wir ein Quiz machen, wie gut kennst du die Bulls, bist du ein echter Bulls-Fan, ähnliche Sachen, dann beschäftigen sich die Leute erstmal 3 bis 5 Minuten mit den Chicago Bulls, beantworten Fragen. Und jetzt kommt halt am Schluss noch eine weitere Frage: Willst du mehr von uns? Willst du in unseren Newsletter? Die beantwortet man dann viel eher mit Ja, weil man ist eher am Fragen beantworten. Und jetzt bin ich auch fertig, jetzt will ich mein Ergebnis sehen, als so ein Pop-up. Und das Schöne ist, wenn ich das ordentlich baue, und die Bulls machen das, dann kann ich jetzt auch noch hingehen und nicht nur die E-Mail sammeln, sondern ich kann meine E-Mails auch segmentieren. Ich habe ja das Quizergebnis. Und ich kann jetzt sagen, das ist jemand, das ist ein wirklicher Hardcore-Basketball-Fan, der bekommt vielleicht einen anderen Newsletter als jemand, der ganz schlecht abgeschnitten hat. Der hat nämlich noch gar keine Ahnung, dem muss ich was anderes schicken. Oder wenn ich Produkte verkaufe, kann ich sowas auch nutzen, um, sagen wir mal, ich bin ein Reiseveranstalter und habe verschiedene Reisearten. Wenn ich jetzt einen Quiz mache, welcher Ferientyp bist du, dann kriege ich nachher vielleicht raus jemand, der gerne Aktivurlaub macht, jemand, der gerne nur am Strand liegt. Das ist das Ergebnis von dem Test. Wenn der sich jetzt in meinen Newsletter einträgt, kann ich den segmentieren in Strandurlaub, Aktivurlaub, schicke dem jetzt ein Newsletter oder setze einen Cookie auf der Seite. Wenn das nächste Mal kommt, kriegt er das nächste Quiz und dann finde ich bei Aktivurlaub noch raus, ist das eher jemand, der surfen will und Wassersport oder jemand, der Mountainbiken will. Ja, indem ich sage, welche Sportart solltest du im Urlaub betreiben oder passt zu dir. Und wenn ich das immer weiter treibe, bekomme ich immer besser segmentierte Kundendaten. Das heißt, wir lösen auch das Problem, dass ich einen unspezifischen Datenpool habe, dem ich alles schicke. Also als Reisebüro schicke ich denen jetzt immer alle meine Angebote. Oder ich habe einen segmentierten Datenpool, wo ich wirklich nur relevante Sachen schicke. Und die Antworten auf diese Frage, was ist relevant, hat der Kunde mir ehrlich gegeben. Weil wenn ich so einen Test mache, lüge ich mich ja nicht an. Ich will ja wissen, welcher Urlaub passt zu mir, sonst würde ich mir die Mühe nicht machen, den Test zu machen.
Mega spannend. Ich bin schon direkt am Überlegen, wie wir das selber für uns nutzen können. Ich muss gestehen, wir haben zum Beispiel, wenn wir für unsere Kunden Experimente durchführen, dann landen die früher oder später dann immer in einer Art internen Datenbank, wo wir dann tracken, wie erfolgreich war das und können wir das vielleicht auch für einen anderen Kunden in ähnlicher Form auch anwenden. Und einen Teil dieser Liste tatsächlich stellen wir zur Verfügung auf unserer Website kostenfrei. Und da bin ich am Überlegen, ob man das in eine Art Quiz vielleicht umwandeln kann. Nach dem Motto, was für ein Ziel hast du vielleicht gerade etc. Und dass man dann gewisse Daten bekommt, dass man dann, ich sag mal, nicht die ganze Liste bereitstellt, weil es auch eine riesige Masse an Daten, sondern wirklich zielgerichtet nur die Informationen bereitstellt, die der Mensch da jetzt gerade braucht.
Ist das etwas, was man zum Beispiel dann machen könnte? Ich versuche das gerade aus einer Brille einer, ich sag mal, vielleicht Agentur oder SaaS oder so zu verstehen, wie die das einsetzen könnten.
Mhm. Klar, du kannst ja immer basierend auf dem Ergebnis halt eine bestimmte Ergebnisseite anzeigen oder auf eine bestimmte Seite weiterleiten. Oder was du mit unserem Tool auch machen kannst, dem direkt eine E-Mail schicken, basierend auf seinem Ergebnis andere Sachen in diese E-Mail schreiben, die er direkt bekommt, wenn er das abgeschlossen hat. Und dann kannst du ihm halt die relevanten Infos zur Verfügung stellen in dem Moment. Das machen auch sehr viele Kunden, ja. Man sollte vielleicht noch dazu erwähnen, weil ich jetzt so viel von Daten sammeln und so geredet habe, dass wir wirklich 100% DSGVO-konform arbeiten. Es ist, wir selbst als Riddle, wir wissen eigentlich gar nichts. Also wir tracken nichts, wir schreiben keine Cookies, wir lesen keine Daten. Das obliegt alles unserem Kunden, wo er die speichert. Wir haben auch unsere Server in Deutschland und nichts in Amerika und so weiter. Und auch hier kannst du halt letztendlich die Daten direkt an deine eigene Datenbank schicken, was aus dem Quiz rauskommt, und damit arbeiten. Du kannst, wenn du es ordentlich machst, das auch mit Double Opt-in machen, dass der Kunde auch bestätigt, ja, ich will jetzt eine E-Mail kriegen. Mhm. Also das ist, wenn man sowas einsetzt, denke ich, ganz, ganz wichtig. Es gab da mal, wer sich erinnert, vor ein paar Jahren den Cambridge Analytica-Skandal auf Facebook. Da hat Cambridge Analytica letztendlich mit Quizzes sehr viele Daten geklaut. Von Facebook-Usern und von dem kompletten Open Graph. Und Quizzes haben da so ein bisschen einen schlechten Ruf bekommen, weil die so gut funktioniert haben zum Datenklauen, muss man sagen. Mhm. Von daher ganz wichtig, wenn du das einsetzt oder auch deine Hörer, dann setzt das datenschutzkonform ein, lass die User wissen, was sie machen, gib denen immer eine Opt-out-Möglichkeit. Und macht sowas nie zur Pflicht, so ein Formular auszufüllen.
Spannend. Also das ist ein Experiment, das wir definitiv durchführen werden. Das würde ich sehr, sehr gerne mal tracken, wie, wenn man es tatsächlich schafft, Menschen länger auf der Seite zu halten. Das ist ja unglaublich, unglaublich wertvoll. Aber ich denke mal, da geht auch eine gewisse Erfahrung mit ein, also die man da benötigt, um, ich sag mal, ein vernünftiges Quiz auch aufzubauen, denke ich mal. Habt ihr da irgendwie so eine Art Academy oder Blog, was ihr da bereitstellt für Informationen?
Also wir haben unter riddle.com/blog einen recht großen Blog. Wir haben dazu, ich und mein Mitgründer, auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Quizmaster, wo wir unsere Erfahrung aus den letzten 20 Jahren, wie man Quizzes baut, versucht haben, recht einfach rüberzubringen mit Beispielen. Das kann man sich dort auch kostenlos runterladen auf unserer Seite. Und ich kann dir auch gerne anbieten, auch Hardcopies deinen Lesern zu schicken, wenn sich da jemand über dich bei uns meldet. Und man kann es auch auf Amazon kaufen, aber ich schicke es auch gern kostenlos raus. Jetzt nicht zur Lead-Generierung, sondern weil wir gerne wollen, dass die Leute ordentliche Sachen bauen.
Ja, super. Das heißt, jeder, der zuhört, ihr wisst Bescheid.
Genau, ihr könnt mich auch einfach auf Social Media anschreiben und sagen, wir hätten gerne ein Buch.
Super, wunderbar. Vielleicht reisen wir aber mal.
Du hast recht. Du hast was Gutes angesprochen. Die Erfahrung ist wichtig, aber auch der Titel und die Art, wie ich sowas schreibe. Mhm. Also du musst halt schauen, dass du die Leute wirklich dazu bringst, ich will das für mich ausfüllen. Also wenn du jetzt eben sagst, so welches Problem willst du lösen, wie können wir dir helfen, dass man so ein bisschen macht, so welcher Gründertyp bist du, sowas zieht halt viel mehr als ein sehr, sag ich mal, wissenschaftliches Quiz. Und ganz wichtig ist, wenn ich so Fragen stelle, dann bitte nicht das, was man aus Fragebögen kennt, so eine Aussage machen und unten drunter ist eine Skala von ich stimme gar nicht zu bis ich stimme zu. Das ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Vielleicht gebe ich noch so ein Beispiel und dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben für eine große Frauenzeitschrift, die hatten die Frage von einem Werbekunden gestellt bekommen, welche Autos können wir denn bei euch bewerben? Das Beispiel steht dann noch in dem Buch. Klassisch hättest du jetzt so eine Marktforschung gestartet. Ja, ein paar Kunden angerufen, was für ein Auto fahrt ihr denn, was würdet ihr denn kaufen? Erwischt jetzt aber die Leute ja nicht in einem Moment, wo sie an Auto denken. Die sind vielleicht gerade beim Einkaufen oder beim Kind am Spielen. Stattdessen haben wir halt so ein Quiz gemacht, welche Farbe passt zu deinem Typ? Und dann Frage 9, und das ist jetzt so ein Beispiel für eine Frage, wie man sie stellen sollte, situative Frage. Gehst du mit deinen Freundinnen durch die Stadt, da kommt eine schwarze Limousine um die Ecke, was denkst du? ein paar Teenager, die Geld zu viel haben, schon wieder ins Stein unserer Stadt, bestimmt Politiker. Die Frage hat jetzt erstmal nichts mit dem Ergebnis zu tun. Die setzt in deinem Kopf nur Auto und Farbe in Verbindung. Und jetzt kommt die nächste Frage. Du gewinnst im Lotto. Welches Auto würdest du dir kaufen? Jetzt sagst du 4 Autos. In dem Moment, das ist jetzt Frage 10, denkt jetzt niemand an Marktforschung. Vielleicht überlegt noch jemand, was hat das mit meinem Typ zu tun, aber unwahrscheinlich. Und jetzt kriegst du eine ehrliche Antwort, welches Auto würden die kaufen? Und jetzt kannst du halt einen Cookie setzen oder einfach nur mittracken, was die Leute wollen. Aber solche Fragen müssen immer situativ sein. So klassische Fragen, du kommst auf eine Party, der Raum ist voll, was machst du? Ich stehe erstmal in der Ecke, ich gehe direkt auf meine Freunde zu, ich gehe direkt auf die Bar und hol mir erstmal einen Drink. Und aus solchem Verhalten kannst du dann Rückschlüsse ziehen auf Persönlichkeitstypen. Ich finde, das funktioniert viel besser als diese ich stimme zu, ich stimme gar nicht zu Fragen. Spätestens nach dem 3. Mal, wenn ich sowas sehe, klicke ich entweder weg oder nur noch blind, damit ich zum Ende komme. Aber ich mache mir keine Gedanken mehr. Du musst die Leute immer zum Denken bringen. Und dann funktionieren diese Quizzes auch. So.
Verstanden. Also das geht ja tatsächlich sehr in die Verhaltenspsychologie. Also wenn ich das so verstanden habe, dann werde ich praktisch sehr, sehr gut bei dem Quiz erstellen, bin ich ein halber Psychologe irgendwann mal.
Absolut, ja. Wir haben da auf dem Blog oder auch im Buch einige Artikel halt genau dazu, zu den Persönlichkeitstypen, die es gibt. Und ja, wenn du sowas erstellst, musst du so einen Persönlichkeitstyp immer im Hintergrund haben. Wir schreiben die uns normal, wenn wir die erstellen, auf dem Whiteboard, so die klassischen Persönlichkeitstypen. Und dann, wenn ich jetzt was für ein Harry Potter-Charakter bist du, Quiz mache, dann ordne ich erstmal meine Ergebnisse, die ich nachher gerne hätte, so dem extrovertierten, introvertierten, verschiedenen Persönlichkeitstypen zu. Und dann kann ich die passenden Fragen stellen für einen Persönlichkeitstest. Ein Quiz ist einfacher zu bauen, da geht es ja mehr oder weniger nur um richtig und falsch. Und da ist es ganz gut, die Sachen so zu machen, dass es entweder das Ergebnis muss ja, du willst ja auch, dass die Leute das teilen, also Quizzes werden auch gern geteilt, sind auch immer noch die meistgeteilten Inhalte auf Social Media, laut Adweek. Und geteilt wird immer was, wenn es entweder lustig ist, und das ist jetzt bei Quizzes ein bisschen schwierig, das lustig zu machen, oder wenn es mich gut aussehen lässt. Lustig wäre vielleicht so, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt Eintracht Frankfurt-Fan und machst jetzt das Eintracht Frankfurt-Quiz und alle deine Freunde wissen, du bist Frankfurt-Fan und hast jetzt aber nur eine von 10 Antworten richtig, weil das ein sehr schweres Quiz ist, dann kannst du dich über dich selbst lustig machen. Sagst du mal, ich dachte immer, ich bin der größte Fan, guck mal, ich weiß gar nichts. Und dann werden die Leute das Quiz auch machen wollen, ne, um rauszufinden, ob sie besser sind. Oder du machst halt ein Quiz, wo du ganz super bist und sagst, ha, ich wusste es doch, hier ist es. Bist du ein Englisch-Profi? Ich wusste doch, ich spreche super Englisch. Schaut mal mein Ergebnis an und dann guckt mal, ob ihr mich schlagen könnt. Das sind so, wie man halt Quizzes schreibt, dass die Leute das teilen und gut finden. Also lustig oder ich sehe gut dabei aus. Das ist wie in der richtigen Welt. Witze erzählen wir weiter, wenn wir sie uns merken können, was lustig ist. Und gut aussehen tue ich, wenn ich dir ein tolles Restaurant empfehle oder einen klasse Club. Und du da hingehst und sagst, boah, das hat der vorher mir empfohlen. Mega, so ein tolles Restaurant, klasse Typ. Und deswegen erzählst du von einem Restaurant. Nicht, weil du dem Restaurant Geld machen willst, sondern siehst du gut aus. Und so selber funktioniert auch online. Also es ist sehr viel Psychologie dahinter.
Mega, mega spannendes Thema. Bei mir rattert es, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht reisen wir mal kurz in die Vergangenheit. Es ist schon ein bisschen was länger her, aber wie sah damals so die MVP-Phase tatsächlich von diesem Produkt aus? Also wie seid ihr denn damals so am Markt gestartet?
Wir sind tatsächlich mit was ganz anderem gestartet, als wir heute haben, wie das so oft bei Startups ist. Wir wollten zuerst mal den Erfolg von Tickle wiederholen, die Firma, die ich ja mit aufgebaut habe, also selbst Quizzes bauen, die viral werden. Und wir hatten den ganzen Content, wir hatten die ganzen Ideen, ich habe auch viele von dem alten Team und auch die Investoren, die das damals mit aufgebaut haben, mit an Bord. Und wir haben es schlichtweg nicht geschafft, irgendetwas viral zu bekommen. weil man das einfach nicht engineeren kann. Egal wie gut du bist, du musst einfach Glück haben. Und wir hatten das Glück nicht. Dann kam so die Idee als nächstes, okay, dann, also dieser MVP war sehr einfach, weil wir halt einfach nur eine Plattform gebraucht haben, wo wir diese Quizzes laufen lassen konnten. Die Erstelltool musste nicht so sonderlich gut sein. Das mussten nur wir selbst nutzen. Dann haben wir gedacht, okay, dann bauen wir jetzt was für andere. Das war so die Zeit, damals sind BuzzFeed und Playbuzz groß geworden. Interessanterweise mit sehr viel altem Tickle-Content, den die irgendwo ausgegraben haben und unsere alten Quizzes nochmal benutzt haben. Und gesagt, okay, dann erlauben wir anderen auch solche Quizzes zu bauen wie BuzzFeed und Playbuzz. Und haben Erstelltools gebaut und kamen dann, die haben wir erstmal kostenlos rausgegeben und haben gehofft, dass die Leute irgendwie upgraden auf eine Bezahlversion, die wir hatten. Und haben dann Feedback bekommen von vielen Kunden, ah, Quizzes bauen ist schwer, könnt ihr nicht so einen Marktplatz machen, wo man sich ein Quiz holt und dann vielleicht noch ein bisschen anpasst. Und die Idee fanden wir gut, unsere Kunden fanden das ganz toll. Und dann haben wir den großen Fehler gemacht, statt das mal zu testen, einfach mal so Pseudo-Marktplatz zu bauen, sind wir da voll rein, haben unser ganzes Geld genommen und einen richtig guten Marktplatz gebaut und ganz viel Content produziert, den man sich kaufen konnte. Haben das gelauncht und haben dann innerhalb einer Woche ein Quiz verkauft an den Kunden. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben natürlich auch noch viel telefoniert, warum macht ihr das nicht, warum kauft ihr keine Quizzes? Und das Feedback war durch die Bank, ja, die sind gut, aber wir brauchen das ein bisschen anders und könntet ihr da nicht jemand haben, der uns das anders schreibt und noch mal ein bisschen ändert? Und wir wollten aber jetzt nicht eine Personalvermittlung werden für Quizschreiber. Also haben wir den ganzen Marktplatz wieder zugemacht, weil nach einer Woche konnte man sehen, es funktioniert nicht. Und das kann ich jetzt im Faktor 1000 optimieren. 1000 mal 0 bleibt immer noch 0. Das kriegen wir niemals hoch. Hat keiner Interesse dran. Und sind dann komplett in den SaaS-Markt eingestiegen. Haben das kostenlose Produkt wieder gelöscht, weil wir gemerkt haben, auch von kostenlos kauft niemand ein Upgrade. Mhm. Obwohl das erste Upgrade für $4 oder so zu haben war, aber der Sprung von 0 auf 4 war viel zu groß für die Leute. Und sind dann mit einem, wie gesagt, kostenpflichtigen Produkt gestartet, mit einem Fokus auf Datenschutz, also man kann uns nutzen, man kann uns sicher einsetzen, auch große Publisher können uns einsetzen und mit vielen Features, den halt unsere großen Verlagskunden, sage ich mal, gebraucht haben erstmal. Sei es im Team zusammenzuarbeiten, Werbung einzubinden und so weiter. Ja, und das hat sich daraus dann entwickelt. Das heißt, von dem ersten MVP, wir wollen nur Quizzes ausliefern und eine virale Seite machen über Marktplatz bis zu dem, was wir dann heute sind. Es war so ein Prozess, der hat, ich glaube, 3 Jahre gedauert und unser komplettes Kapital aufgefressen. Wir hatten dann auch, am Anfang hatten wir einen Venture-Fonds auch mit drin und recht viele Angels. Unser Hauptkapitalgeber wollte aber nicht mehr weitermachen und keine weitere Runde mehr machen, sodass ich dann im Endeffekt hingegangen bin und die Anteile nochmal abgekauft habe, um selbst eigenes Geld zu investieren, was ich in den letzten Jahren verdient habe, nochmal einen Kredit aufgenommen, unser Haus verliehen, beliehen und das dann ganz mit eigenem Geld nochmal unsere Idee umgesetzt. Und das hat zum Glück funktioniert. Wir wohnen immer noch in dem Haus.
Das nenne ich Commitment. Ja. Hut ab. Also daran sieht man tatsächlich auch, dass man, ich sag mal, die eigene Idee immer sehr, sehr schnell am Markt testen muss, um zu schauen, dass man nicht in die falsche Richtung steuert. Das sehen wir auch tatsächlich oft bei Kunden, die, ich sag mal, sehr, sehr schnell, sehr eifrig große Entscheidungen treffen und sehr oft sehr langsam kleine Entscheidungen treffen, was sehr, sehr paradox ist. Aber es ist echt spannend zu hören, also wo ihr tatsächlich gestartet seid, bei einem ganz anderen Produkt und dann auf Early Feedback habt ihr einen Marktplatz irgendwann entwickelt und dann war das Kapital auf einmal. Das nimmt ja auch einem ordentlich Nerven, ne? Also das, was du jetzt da gerade mal so eben erzählst, ne, das ist ja auch sehr, 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 sehr belastend, glaube ich, so eine Phase, die man da so als Gründer da mitmacht, oder?
Absolut. Also wir haben auch mindestens 100 Venture Pitches gemacht in der Zeit. Und ich glaube, ohne dass meine Frau das voll mitgetragen und unterstützt hat und zum Glück ein sehr erfolgreiches Schulungsunternehmen im Hintergrund hat, das sie leitet und das dann auch mittragen konnte und geholfen hat, das mitzufinanzieren, hätte es auch nicht funktioniert oder ich hätte das nervlich dann auch nicht durchgehalten, glaube ich. Und ich hatte auch einen sehr guten Mitgründer mit Mike Hawkins und wir haben uns halt auch immer wieder hochgezogen und neue Ideen entwickelt und uns gegenseitig motiviert, das einfach weiterzumachen. Ja,
das ist, beiden Punkten stimme ich vollkommen zu. Die gleichen Erfahrungen mache ich auch.
Ja. Ja, alleine geht nicht. Also denke ja. Ich mal. Ich bin natürlich, weiß ich nicht. Sicherlich gibt es auch Ausnahmen, aber wenn man den Erfolg und Misserfolg teilt, funktioniert es, glaube ich, immer besser.
Es ist ein bisschen man erleichtert sich das Leid ein bisschen. Das stimmt.
Ja.
Okay. Und dann vielleicht reisen wir dann ein bisschen weiter in unserem Raumschiff Richtung Acquisition und nähern uns mal dem Pirate Funnel an. Wie habt ihr dann letztlich, wo ihr die SaaS-Lösung dann am Markt hattet, wie habt ihr dann angefangen, so eure ersten Kunden tatsächlich zu gewinnen? Was waren da so typische Strategien, die für euch funktioniert haben?
Wir waren sehr unkonventionell erstmal in der Sache. In der Vergangenheit habe ich sehr viel im Bereich Paid Ads gearbeitet und gemacht. Also zum einen eine große Spielefirma hier in Europa geleitet, eine Mobile Games Company. Da war natürlich Paid Acquisition das A und O. Ich habe zwischendrin auch 7 Jahre bei Monster.com gearbeitet als Geschäftsführer für das ganze Digital Advertising Business. Wir haben dort unglaublich viele Ad-Slots verkauft. Aber ich wusste, wie schwer das ist, in dem Markt zu bestehen als kleiner Player. Und mir war auch klar, wir werden da keinen Erfolg haben mit Werbung kaufen, wenn wir da mit kleinen Budgets von 10.000, 20.000 Euro oder so reingehen, um irgendwo einen Erfolg zu haben. Also brauchten wir was ganz anderes. Und eine Sache, die ich negativ gelernt hatte, gerade in der Spielefirma, war, man hat überhaupt keinen Wert dort gelegt auf Kundensupport. Und die Kunden damit unglaublich frustriert, was sehr schade war, weil auch in so einem Free-to-Play-Game gibt es Kunden, die unglaublich viel Geld ausgeben und die Besseres verdienen und dann auch weitererzählen. Deswegen haben wir von Anfang an beschlossen, wir machen unseren Kundensupport selbst als Gründer, also mein Mitgründer und ich, und machen das bis heute nach 8 Jahren. Wenn ihr in riddle.com auf die Chatbox geht, kriegt ihr meistens entweder mich oder Mike. Meistens Mike, weil der schneller ist als ich. Und wir helfen euch dort selbst. Und das hat ganz früh schon dazu geführt, dass wir erste Kunden, die uns über Google gefunden haben, vielleicht begeistert haben. Und die haben einfach weitererzählt. Und darüber haben wir die nächsten gefunden. Also ein schönes Beispiel für so eine Akquisitionsgeschichte. Wir waren auf der South by Southwest, auf der Messe, aber nur als Gast und auf der Wiese gesessen, ein Bier getrunken und neben uns saß zufällig der Digital Marketing Chef der Chicago Bulls und wir haben uns unterhalten. Also das ist jetzt keine Akquisitionsstrategie, sich auf eine Wiese zu setzen und Bier zu trinken, aber es hat funktioniert. Der hat dann unser Tool ausprobiert und fand das gut und hat uns seinem Football-Kollegen, den Chicago Bears, empfohlen. Der hatte ein Problem und hat uns zu unserer Ortszeit abends um 10 an einem Freitagabend angeschrieben im Support. Mein Mitgründer Mike war in der Zeit in London irgendwo in einem Pub und hat das auf seinem Handy gesehen und hat geantwortet, hat aber dazu geschrieben, tut mir leid, wenn ich ein bisschen langsam antworte, es ist bei uns 10 Uhr Freitagabend, ich sitze in einem Pub, habe mein drittes Bier, aber ich helfe dir gerne. Und das fanden die so begeisternd, die Chicago Bears, dass ihnen überhaupt jemand hilft. Kennt man, ist man auch nicht gewohnt, meistens kriegt man nur ein Bot und kriegt nie eine Antwort im Support. Und auch wie witzig, dass da halt ein Co-Founder nachts um 10 aus einem Pub antwortet. Dann haben die uns weiter getestet und haben uns irgendwann der Liga empfohlen und so haben wir dann letztendlich alle Football-Teams als Kunden gewonnen, die wiederum weitererzählt haben. Und die Geschichte finden wir bei fast allen Kunden, dass die uns über Empfehlungen von anderen gefunden haben. Und empfohlen werden wir, weil die Leute nicht nur das Tool gut finden, es gibt viele gute Tools, aber weil sie gesagt haben, wir haben schon so viel ausprobiert, aber geholfen, so wie ihr, hat uns noch nie jemand. Das Gründer selbst fundierte Antworten geben. Und das war unsere Haupt- und ist bis heute unsere Hauptvertriebsstrategie. Und bei mir geht auch jeder Entwickler in den Support und jeder Mitarbeiter. Und wir haben kein outgesourcedes Support-Team in Indien, das da ist, um Leute abzuwiegeln und keine Anfragen zu beantworten. Sondern da sind nur Leute drin, die wirklich helfen können. Und das funktioniert. Und das Zweite, was wir machen, ist sehr, sehr viel SEO-Arbeit. Ich denke, das ist jetzt auch nichts Neues, was nur wir machen. Das versucht, glaube ich, jeder.
Das vermute ich stark. Okay, also das ist mal eine coole Story, die ich kurz mal aufarbeiten muss. Also Support, also anfangs war das praktisch erstmal ein bisschen SEO-Arbeit. SEO-Arbeit hat dazu geführt, dass die Leute auf eurer Website gelandet sind. Die Website-Besucher haben euch dann mal ab und an Fragen gestellt, um das mal so platt zu formulieren, und haben aber herausgefunden, hey, da ist nicht irgendein Bot oder irgendjemand outgesourced ist, der nichts mit der Firma eigentlich zu tun hat, sondern es sind wirklich die Gründer, die sich damit aktiv beschäftigen und wirklich jedem aktiv helfen wollen. Und das hat dazu geführt, dass ihr, ich sag mal, so eine wirkliche Wachstumsspirale in Gang setzen konntet, was Referrals anging. Und so habt ihr es dann letztlich auch geschafft, dann über die Story auch in Amerika mit dem Bier auf der Wiese die gesamte NFL als Kunden zu gewinnen.
Mhm. Mhm. Ja.
Das ist eine coole Story, die man erzählen kann, muss ich sagen.
Wir haben auch die komplette BBC so bekommen, sag ich mal. Irgendwann wurden wir da aber dann so viel genutzt, dass die eine Ausschreibung machen mussten, EU-weit, leider, weil das ein öffentliches Unternehmen ist. Aber die Ausschreibung haben wir dann auch gewonnen. Aber initial ist es ähnlich passiert. Das ist uns einfach jemand, wir wurden da jemand empfohlen, der hat uns getestet und die fanden uns gut. Und so sind wir dann gewachsen, ja. Die empfehlen uns auch immer wieder weiter, wenn die Leute dann woanders hingehen. Muss man aber dazu sagen, wir legen halt auch kein Wachstum hin, das jetzt, sag ich mal, Venture Scale ist. Also wo jetzt eine Venture Capital Firma sagen würde, ihr wächst 25% jeden Monat. Das bekomme ich mit so einer Strategie nicht hin. Dann muss ich Millionen in die Hand nehmen und wirklich mir den Traffic auch einkaufen. Mhm. Haben wir halt nicht machen können, sage ich mal einfach, weil das Geld auch nicht da war. Jetzt brauchen wir es nicht mehr, das ist halt auch gut. Mhm. Aber es hat halt 8 Jahre oder gedauert, an den Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind. Mhm. Aber wenn man bootstrapped ist, würde ich sagen, ist das dieses Flywheel für den Vertrieb, das sich immer wieder selbst antreibt, indem ich halt Kunden begeister, die dann wieder neue Kunden bringen, funktioniert das halt wirklich gut. Besser als das klassische, sage ich mal, Trichter- oder Funnel-Modell, wo ich einfach schaue, dass ich oben möglichst viel reinkippe, um unten ein bisschen was rauszukriegen. Das geht dann, wenn man sehr, sehr viel Geld hat und sehr schnell an den Markt will.
Verstanden. Wenn ihr, ich sag mal, dann einen Kunden gewonnen habt, jetzt vielleicht nicht unbedingt einen NFL-Kunden, weil wenn der bei euch einen Vertrag abschließt, dann ist es gesichert, dass er das Produkt auch nutzt. Aber wenn ihr vielleicht jemand kleineren abgeschlossen habt, den ihr vielleicht nicht direkt kennt, ein random Unternehmen, wie stellt ihr sicher, dass dieser Kunde dann auch wirklich aktiviert wird? Also, dass ihr das Produkt wirklich so nutzt, dass er, wie es gedacht ist tatsächlich. Was habt ihr da so für Prozesse implementiert?
Also, wir haben generell so eine Serie an Onboarding-E-Mails, die dich an das Produkt ranführen. Wir bieten aber auch jedem Kunden ab unserem Pro-Abo an, dass wir eine persönliche Onboarding- und Trainingssession mit ihm machen. Also das kann jeder nutzen, nicht in unserem billigsten Paket, sage ich mal, das würden wir nicht gestemmt kriegen vom Volumen her, aber ab dem Pro-Paket bieten wir das jedem an, dass er einen persönlichen Onboarding-Champion, sage ich mal, bekommt, der ihm hilft, das Produkt optimal zu nutzen. Und auch sonst sind wir jederzeit bereit, mit den Kunden einen kurzen Zoom-Call zu machen und zu sagen, ich zeige dir, wie du das nutzen kannst. Aber du hast da einen guten Punkt. Wir haben da noch sehr viel zu lernen und müssen das Produkt in dem Bereich auch noch viel, viel besser machen, weil wir wissen, so ein Quiz zu schreiben ist nicht einfach.
Ja, das habe ich raushören können.
Ja, deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, muss ich ehrlich sagen. Hoffen halt auch, dass die Kunden das lesen und nutzen. Aber das tun natürlich nicht alle. Ja, wir haben recht viele Templates, die man nutzen kann, um mal loszulegen und schnell loszulegen mit was. Ist natürlich auch schwierig, weil es fast kein Land der Welt gibt, aus dem wir keine Kunden haben. Und ich kann nicht in jeder Sprache Templates bauen. Mhm. Wir haben nur die wichtigsten Sprachen. Und die meisten haben wir halt auch auf Englisch gebaut. Aber ja, da sind wir noch nicht gut und das wissen wir auch. Und das ist auch ein Hauptthema, an dem wir arbeiten aktuell. Also wie wir das einfacher machen, um die Kunden an das Produkt ranzuführen. So eine Idee, die wir hatten, die ganz gut funktioniert für ein Quiz. Wir haben recht viele Quizfragen lizenziert, die in eine Datenbank gepackt. Und du kannst dir, wir nennen das Auto-Quiz oder Quiz-Generator, du kannst dir da mit zwei Klicks zu einem aus hunderten Themengebieten, kannst du dir zusammenklicken, kannst du dir schnell einen Quiz bauen. Und das auch, wenn du willst, automatisch aktualisieren. Also das ist so eine Idee, wie ich schneller Kunden an das Produkt ranführe. Dass du mit wirklich zwei, drei Klicks hast du ein fertiges Quiz, das du auf deine Seite einbinden kannst. Und das funktioniert zum Beispiel ganz gut. Mhm.
Wenn ich an ein Buch denke, dann denke ich erst einmal an ein gewisses Commitment, was ich leisten muss, in Form von Seiten, die ich lesen muss. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten es beinhaltet, das Buch. Sei es 50, 100, 150 Seiten oder vielleicht auch mehr. Das ist ein gewisses Commitment, wo ich mir auch merken muss, vielleicht so simpel sich das anhört, wo ich gestoppt bin tatsächlich. Das heißt, ich brauche vielleicht ein Lesezeichen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, das Ganze auch in Videoformat anzubieten, wo man sich vielleicht, es gibt ja diese Kurse, wie auch auf YouTube, kann man das oft sehen, dann gibt es den ganzen Kurs, der vielleicht 4 Stunden geht, dann wurde er aufgestückelt auf 40 Videos. Ein paar Minuten, je nachdem, wie lange die dann gehen. Das kann ja dann variieren. Habt ihr mit sowas mal rumgespielt?
Wir haben mal so eine Quiz-Marketing Academy gestartet, tatsächlich, wo wir mit LearnDash Kurse aufgebaut haben. Das Problem dort war eher auf unserer Seite, dass wir das angefangen haben, aber nicht ordentlich durchgezogen und zu Ende gemacht haben, das Produkt. Und bevor es dann halb fertig ist, haben wir es wieder gestoppt und jetzt in auf unserer Dokumentation und dem Blog einzelne Videos verteilen in den Blogposts. Aber wir sind da immer noch, wir hatten auch mal einen sehr guten Videoproducer eingestellt aus Berlin, weil wir das wirklich auch machen wollten, mehr Lernvideos machen. Der hat uns dann aber leider verlassen, weil er ein Stipendium an der Kunsthochschule gekriegt hat, was sein großer Traum war. Und der hatte super zu uns gepasst, weil der hat lange in dem Quizbereich gearbeitet, also den mussten wir nicht groß einarbeiten. Haben seitdem nicht mehr aktiv danach gesucht, aber ja, müssen wir auch wieder angehen. Verstanden. Aber da Leute zu finden, ist auch nicht einfach, weil du musst auch das Thema verstehen, wie man, was ich halt eben versucht habe zu erklären, wie man sowas aufbaut. Das ist nicht so ein Zusammenklicken, sondern da ist viel Psychologie dahinter. Also müssen wir es fast selbst machen und man kann nicht alles selbst machen.
True. Das stimmt. Genau, also wir haben jetzt über die Activation tatsächlich gesprochen. Und was macht ihr, um sicherzustellen, dass, ich sag mal, eure User immer wieder ein neues Quiz erstellen? Dass sie halt, dass die Retention Rate halt hoch bleibt und dass ihr einen Churn möglichst minimiert?
Ja, das ist tatsächlich eine unserer größten Aufgaben, die wir dieses Jahr noch angehen wollen. Aktuell machen wir da zu wenig. Zum Glück funktionieren die meisten Quizzes, die unsere Kunden bauen, so gut, dass sie von sich aus weitermachen. Weil gerade die Lead-Rate so hoch ist und die Time on Site so gut funktioniert. Aber außer einigen wenigen E-Mails über neue Features oder unseren Blog machen wir noch viel zu wenig. Wir wollen, du hast das schon angesprochen, wir müssen Gamification in das Produkt einbauen. Also Erfolgsmeldungen, du hast so und so viele Leads und du hast das und das, diese Steigerungsraten bekommen von deiner Time on Site. Aber da sind wir noch nicht gut. Aber man muss sagen, man kann, wir sind ja vielleicht immer noch ein Startup, weil wir viele Jahre verschwendet haben mit Produktideen, die nicht funktioniert haben und das, was wir jetzt machen, noch gar nicht so lange machen. Man kann halt einfach nicht alles machen, wenn man nicht unlimitiertes Geld hat. Und der Fokus bis dato war zuerst auf unserem Produkt. Dann kam das ganze Thema Datenschutz, DSGVO, die ganzen Klagen von Herrn Schrems aus Österreich. Und wir haben uns dann fokussiert darauf, ein 100% datenschutzkonformes Produkt zu bauen. Das hat alle unsere Ressourcen gefressen, kann man sagen. Mhm. Weiß ich auch nicht im Nachhinein, ob es die richtige Entscheidung war, muss ich ehrlich sagen. Wir finden es unheimlich wichtig. Kunden, die sich mit dem Bereich auskennen, finden es wichtig, aber sehr viele Leute interessiert es auch einfach nicht. Mhm. Das sehe ich dann dran. Es gibt Konkurrenzprodukte, auch aus Europa, die viel Einsatz finden. Und wenn ich mir die ein bisschen anschaue und sehe, dass es da ein Produkt gibt, das über 80 Cookies und Tracker setzt, wenn ich das auf meiner Webseite einbinde, und ich mir quasi ein Formular auf die Seite hole und damit Spyware installiere, aber das niemand interessiert, dann kann ich immer sagen, okay, ich bin aber ganz toll und Datenschutz ist so wichtig, aber wenn es den Kunden nicht interessiert, ist es vielleicht doch nicht so wichtig. Ja, oder es gibt auch andere Produkte, die jetzt nicht aus Europa, sondern auch aus Israel kommen, die dann zum Beispiel einen Facebook-Pixel mitlaufen lassen in ihrem Quiz. Und ich habe ja eben gesagt, was ich aus so einem Quiz alles rauslesen kann, wenn ich mir jetzt überlege, ich binde auf meine Seite was ein, wo ein fremder Facebook-Pixel Daten über meine Kunden sammeln kann, was die für Fragen beantworten, Persönlichkeitsprofile aufbauen kann, eine Facebook-Audience mehr aufbauen kann, von Traffic, den andere Leute bezahlen und das auch niemand interessiert, gut, dann war das vielleicht ein falsches Investment und wir hätten besser mehr in Retention-Tools und Gamification und sowas investiert. Mhm. Auch wenn wir das Thema Datenschutz so wichtig finden. Aber jetzt haben wir es halt nun mal gemacht und dann werden wir jetzt dieses Jahr auch wieder zukommen. Wir bauen jetzt gerade übrigens erstmal unsere ganzen Tools um und launchen die noch einmal komplett neu, weil wir viel gelernt haben und da werden wir dann solche Sachen auch mit einbauen. Mhm.
Ja, das ist, ich glaube, es liegt auch zu einem großen Teil daran, dass die Menschen das zum Teil gar nicht wissen, was eigentlich da im Hintergrund auch passiert mit vielen Tools. Und ja, man einfach blind sich gewisse Tools, vor allem auf WordPress oder sowas, mal kurz mal runterlädt und dann einfach mal installiert. Und wenn es gerade das Problem löst in dem Moment, dann beschäftigt man sich da nicht wirklich weiter mit. Ja. Naivität oftmals, würde ich mal auch sagen.
Ja, und woher soll man es auch wissen? Man ist ja im Endeffekt mit was ganz anderem beschäftigt und kein Sicherheits- und Datenschutzprofi. Genau. Die Verlagsbranche ist da leidgeprüft, weil die sehr gerne verklagt werden. Die achten da sehr drauf. Aber außerhalb von der Branche ist es noch nicht so in den Köpfen der Menschen, was mit den Daten passiert. Und ja, wie du sagst, man installiert schnell mal so ein WordPress-Plugin und denkt, nur weil das im Plugin-Verzeichnis ist, muss das gut sein. Da habe ich mir aber auch schnell eine Backdoor aufgemacht, wo die Leute halt mich angreifen können.
Ja. Du hast vorhin etwas... Research gilt für alles. Du hast vorhin etwas sehr Spannendes angesprochen, hinsichtlich Verhaltenspsychologie und wann Menschen auch gerne mal etwas teilen, welchen Situationen. Vielleicht könnt ihr euch das ja auch zunutze machen. Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens konkurrieren ja auch irgendwo innerhalb eines Marketingunternehmens, wenn man, ich sag mal, die Leiter hochklettern möchte oder man möchte einfach zeigen, hey, meine Kampagne hat so und so viel gebracht und meine Kampagne hat ja so und so viel gebracht. Ne? Man spricht ja immer gerne von Erfolgen. Und wenn man es doch vielleicht Mitarbeitern ermöglicht, diese Erfolge innerhalb der eigenen Company zu teilen. Hey, mein Funnel, mein Quiz hat so und so viele Conversions gebracht. Dann hat vielleicht der nächste Mitarbeiter, der vielleicht für einen anderen Bereich verantwortlich ist innerhalb eines Unternehmens, auch die Motivation, dieses Quiz zu nutzen für andere Ziele. Aber weil er schon vorher halt diesen Social Proof bekommen hat von einem anderen Mitarbeiter, das sehr, sehr gut funktioniert, könnte das dazu führen, dass man das Unternehmen an sich länger bindet und b, weitere User innerhalb des Unternehmens findet. Und das wäre ja dann auch wieder so ein Kreis, den man da starten könnte. Ich weiß nicht, macht ihr sowas? Vielleicht macht ihr sowas, ja.
Nee, aber das ist eine mega gute Idee. Vielen Dank.
Ja, okay.
Ja, sind wir noch nicht drauf gekommen. Also eine wirklich gute Idee. Sollten wir tatsächlich tun. Weil das ist auch so ein Hauptwachstumsmotor, ja, den man oft vergisst, ja, dass man nicht immer neue Kunden braucht, sondern in Bestandskunden wachsen kann. Ja, sehr voll. Cool. Danke dir.
Sehr gerne. Das sehen wir oftmals, dass, ich sag mal, in einem Unternehmen nutzen auch oftmals nur kleinere Teams gewisse Tools und das restliche Unternehmen weiß gar nichts davon, was eigentlich genutzt wird. Also wenn man sieht das ja, man geht auf so viele SaaS-Unternehmen, dann sieht man ja unsere Kunden, dann sieht man immer wieder die gleichen Unternehmen. Da denkt man sich, oh wow, jeder nutzt dieses Tool. Aber tatsächlich ist es oftmals vielleicht nur ein kleines Team, das es nutzt. Und man muss eigentlich nur dafür sorgen, dass man, ich sag mal, in den Haupt-Newsletter kommt, dass alle davon wirklich erfahren. Und da muss man halt sehr, sehr clever werden. Und da fand ich deinen Ansatz einfach sehr interessant, den du vorhin angesprochen hast, dass man über die Psychologie geht und den Ehrgeiz des Menschen und einfach, dass man so sich einfach selber pushen möchte, auch irgendwo als Mensch, und genau da drückt und dann irgendwie die Kommunikation so schärft, dass man den Menschen dazu motiviert, dass er das auch letztlich dann auch tut. Ein anderer interessanter Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ist, es ist unglaublich schwer, jemanden von 0 Euro auf ein 4-Euro-Produkt abzugraden. Ist da zum Beispiel auch eine Beobachtung gewesen, dass vielleicht von 4 Euro auf die nächste Stufe das einfacher ist?
Oh ja, viel einfacher. Also von jemand zahlt irgendwas auf jemand zahlt deutlich mehr, ist viel, viel einfacher, weil die Bereitschaft zum Zahlen einfach da ist. Wir haben einfach diese zwei Typen Kunden gesehen. Diejenigen, die kostenlose Produkte suchen, suchen einfach kostenlose Produkte. Fertig. Und die sind nicht bereit zu zahlen. Die schon mal irgendwas zahlen, würden auch mehr ausgeben, wenn es dann einen Mehrwert bringt, den sie brauchen. Also wir sehen viele, die erstmal einsteigen mit unserem günstigen Paket und dann upgraden auf das nächst teure und dann irgendwann sagen, schon sagst, jetzt habe ich mehr Mitarbeiter im Unternehmen, dann gehe ich halt auf das Teamprodukt. Das funktioniert deutlich besser. Ja. Das Kostenlose fangen wir halt damit ab, dass wir sagen, wir machen 14 Tage kostenloses Trial, wo du alle Features bekommst und keine Kreditkarte hinterlegen musst für das Trial. Das finde ich ganz wichtig. Also ich persönlich hasse diese kostenlosen Trials, wo ich aber erstmal meine Bankdaten oder Kreditkartendaten eingeben muss, wo ich dann sage, na, das Unternehmen arbeitet mit dem Prinzip Hoffnung, dass ich nach dem Trial vergesse zu kündigen. Egal, ob ich zufrieden bin oder nicht. Da haben wir uns dagegen entschieden, sagen, nee, du kannst aber eine E-Mail-Adresse eingeben, Passwort festlegen und leg los, mach einfach, was du willst. Und wenn du 14 Tage nicht reichen, schreib uns an, dann geben wir dir auch nochmal 14 Tage. Ich will nicht, dass du Geld ausgibst, bevor du nicht zufrieden bist. Aber wenn du dann zufrieden bist, bekommst du von uns den Mehrwert und unser Produkt, und das ist einfach Geld wert. Wir bekommen so oft die Anfrage im Support, warum habt ihr nicht eine kostenlose Version? Da muss ich sagen, davon kann ich nicht leben. Unsere Server kosten Geld, die Mitarbeiter kosten Geld. Und kostenlos könnte ich dir anbieten, wenn ich als Bezahlung deine Daten nehme. Sind wir mal ganz ehrlich, kostenlos funktioniert gar nichts.
Das stimmt.
Ja, auch Facebook ist nicht kostenlos und TikTok ist nicht kostenlos. Denen gibst du deine Daten, mit denen machen die sehr viel Geld. Und wir finden das unmoralisch, weil gerade Quizdaten sehr, sehr mächtig sein können. Und deswegen müssen wir sagen, wir müssen dafür Geld nehmen, weil uns kostet es Geld. Dafür können wir dir aber auch garantieren, dass deine Daten bleiben.
Die letzte Frage, die ich tatsächlich dann heute hätte, wäre: Wie stellt ihr es sicher, dass ihr vielleicht jemanden von einem niedrigeren Paket zu einem nächst höheren Paket upgradet? Was habt ihr da für Möglichkeiten gefunden? Weil da habe ich vielleicht auch noch eine Idee.
Okay. Die einzige Möglichkeit, oder was wir aktuell machen, ist, wir haben verschiedene Features. Sagen wir mal, dass in dem günstigsten Paket ist unter jedem Quiz unser Logo drin. Und dann gibt es eine Möglichkeit, ein eigenes Logo hochzuladen, und wenn du da draufklickst, eigenes Logo hochladen, kommt halt eine Nachricht, das funktioniert nur in unserem Pro-Paket, dann musst du bitte upgraden. Also wir haben verschiedene Features in unserem Creator. Wenn du die nutzen willst, kommt eine Message, okay, dieses Feature gibt's, aber dann musst du das nächste höhere Paket kaufen. Mhm. Aber wie, sehr gerne deine Idee.
Wie wäre es denn, wenn ich sag mal, jemand möchte etwas, klickt jetzt etwas an, so wie ich das gerade verstanden habe, und dann kriegt er die Nachricht, dass er das nur in einem Premium oder in einem nächsthöheren Paket machen kann. Dann triggert das ja irgendwo im Hintergrund auch ein Event, das man tracken kann, um zu verstehen, wie viele wollen zum Beispiel diese Funktion tatsächlich nutzen. Ne? Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, die man wissen sollte. Was ist denn, wenn man basierend auf diesem Event tatsächlich diese Menschen am selben Tag oder einen Tag später einfach diese Funktion freischaltet und dann nach 2 Wochen die Funktion wieder wegnimmt und ihm sagt, hey, hat dir diese Funktion denn gefallen? Die gibt es in unserem nächsten, in einem nächstgrößeren Paket.
Das ist auch eine super Idee. Das ist, wir sagen dann immer, okay, wenn du das jetzt testen willst, dann mach dir einfach ein zweites Konto irgendwie mit einer Wegwerf-E-Mail und mach ein Free Trial, wo du das ausprobieren kannst, weil im Free Trial ist alles freigeschaltet. Aber das ist natürlich so
aufwendig.
Umständlich, aufwendig und kompliziert. Ja. Na, deine Idee ist tatsächlich viel, viel besser. Ich hatte jetzt befürchtet, du sagst, gib den Leuten einen Gutschein oder einen Discount.
Nee, halte ich nichts von.
Wir nämlich auch nicht. Also wir machen überhaupt keine Discounts. Nee. Wir machen keine Black Friday Deals, weil ich mich über sowas tierisch aufrege, über Discounts. Am allermeisten bei so einem großen Bezahlfernsehen-Fußballanbieter, wo ich jetzt lange Kunde bin und immer wieder sehe, es gibt gigantische Discounts für Neukunden und dieses und ich, Depp, zahle seit Jahren denselben Preis. Ja. Außer ich kündige jedes Jahr. Aber nee, deine Idee ist super, weil auch wieder sehr psychologisch klug, niemand gibt gerne was her, was er schon mal hat. Ne?
Richtig. Das ist,
was aufgeben ist immer sehr
schwer. Man möchte es nicht missen. Also wenn man es einmal genutzt hat, dann denkt man sich, oh, das geht jetzt nicht. Also ich brauche das. Ne? Man hat einen ganz anderen, weil was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und wenn ich nicht weiß, wie die Funktion tatsächlich funktioniert, da habe ich auch nie dieses Incentive wirklich, okay, ich muss das unbedingt holen. Und wenn ich dafür extra noch ein Free Trial oder sowas nochmal abschließen muss, ist es auch wieder ein Aufwand, den ich betreiben muss. Wenn ich das aber einfach mal nutzen kann, ohne dass ich irgendwas machen muss, das wird mir einfach freigeschaltet und dann wird es mir weggenommen. Dann denke ich mir, wenn es wirklich überzeugend ist, wenn die Funktion wirklich wertvoll ist, dann wird sie der Antreiber zu sein, dass auf jeden Fall Upgrades stattfinden. Wenn das Feature, ich sag mal, nicht so überzeugend ist, dann muss man fairerweise sich zugestehen, okay, dieses Feature ist nicht das Feature, das dafür sorgt, dass die Leute upgraden. Also das ist ja auch etwas sehr Wichtiges, was man herausfinden muss. Und das kann man über solche Tests sehr gut herausfinden, welche dieser Features in meinen Premium, Business, wie auch immer Paketen sind wirklich ausschlaggebend, weil das wissen meistens die Menschen auch gar nicht, weil die denken sich ja, okay, ich mache mal das und hier gebe ich denen dann nochmal das Doppelte an Volumen oder sowas, ne? Aber das muss man tatsächlich testen, ne? Weil das habe ich bei einem Kunden von uns gesehen, der hat im Basic-Paket so eine Cloud-Lösung für einen speziellen Markt ich glaube damals 100 Gigabyte oder sowas angeboten und in der Premium-Lösung schon 1 Terabyte und die Leute laden 10 Dokumente hoch, 10 PDFs und da brauche ich nicht erklären, wie viel Speicher 10 PDFs brauchen, da reichen die 100 Gigabyte. Da brauchst du keinen Terabyte und keinen 2 Terabyte. Das wird niemals dafür sorgen, dass die Leute upgraden. Da muss man dann verstehen, was ist wirklich der Auslöser, dass jemand upgradet. Und das ist so ein Test, den wir dann zum Beispiel durchführen, um herauszufinden, funktioniert es, was wir eigentlich gerade da machen oder eigentlich nicht. Also der zweite Tipp jetzt für heute.
Das ist ein super Tipp.
Ist glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ja. Nee, aber ich lasse dich gerne nochmal aussprechen.
Ich würde nur sagen, habe ich so tatsächlich noch nie irgendwo gesehen. Verstehe ja nicht, warum ich es noch nie gesehen habe, aber ist wirklich, wirklich super klug. Nicht nur für den Verkauf von Features, sondern zum, wie du schon sagst, zum Testen. Ja. Was ist denn überhaupt wichtig für die Kunden? Weil meistens denken wir als Unternehmer, dass was ganz anderes wichtig ist, als das, was tatsächlich wichtig ist.
Absolut. absolut. Also es ist extrem wichtig für Experimente. Aber wir können gerne in der zweiten Episode mal mehr über Experimente auch mal schnacken, die wichtig sind, um Pakete auch mal zu testen, was man überhaupt mal anbietet und wie man das Pricing dazu gestaltet. Das ist auch eine riesige Wissenschaft für sich irgendwo. Aber ich danke dir riesig für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut. Also es war echt eine Basis-Episode, muss ich sagen. Also Hut ab vor deiner Erfahrung. Und würde mich riesig freuen, dich in der Zukunft irgendwann nochmal als Gast begrüßen zu dürfen.
Sehr gerne. Danke auch Furt für die super Tipps. Die werden wir umsetzen.
Sehr gut. Alles klar. Bis dahin. Einen schönen Tag. Dann.